Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Bewegen, Integrieren, Fördern. Anlass dieser Folge sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2026. Im Zuge dieser gibt es den Aktionstag Beweg gegen Rassismus und wir möchten euch mit diesem Podcast gerne dazu einladen, einen Spaziergang zu machen, bei dem ihr euch mit Rassismus auseinandersetzt. Es gibt zwei Versionen dieser Folge. Diese Folge richtet sich an BIPOC-Personen, das bedeutet Black, Indigenous and People of Color, also Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen. Der Begriff BIPOC ist eine solidarische Selbstbezeichnung und hat sich aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entwickelt. BIPOC hebt die spezifischen Erfahrungen von schwarzen und indigenen Menschen hervor, die durch Versklavung, Kolonialismus und Genozid historisch besonders stark von Rassismus betroffen waren. Eine weitere Version, die wir im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus erstellt haben, richtet sich an Menschen, die Rassismus nur aus der Beobachtungsperspektive kennen. Wir möchten nicht nur informieren, sondern auch Denkanstöße bieten. Diese Folge ist ein Zusammenschnitt aus bestehendem Material. Wir haben im Archiv geschaut und Passagen aus unseren Podcasts gesammelt, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Der Fokus dieser Folge liegt also auf einzelnen Themen, die dort bereits besprochen wurden und soll nicht als allumfassende Informationsquelle dienen. Es kommen Menschen zu Wort, die bereits in diesem oder dem Podcast unserer Initiative Spielfeld Gesellschaft zu Gast waren. Sie bringen Expertise und persönliche Erfahrungen zum Thema Rassismus und Diskriminierung mit. Alle Personen werden kurz vorgestellt, weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Dort verlinken wir euch auch andere Themen, Organisationen, Hinweise, über die heute gesprochen wird und Erklärungen zu den Begriffen, die wir benutzen, wie zum Beispiel BIPOC. Natürlich verlinken wir auch die jeweiligen vollständigen Podcast-Folgen. Ein kurzer Hinweis vorweg. Wir als Team, das den Podcast erstellt hat, sind alle weiß positioniert. Wir sind uns der damit einhergehenden Schieflage und unserer Privilegien bewusst. Im Prozess der Erarbeitung haben wir mit BIPOC-Personen zusammengearbeitet, um diese Perspektive möglichst gut einfließen zu lassen.
Einen ersten Überblick über Rassismus in Deutschland aus wissenschaftlicher Perspektive gibt uns dazu Dr. Cihan Sinanoglu. Er ist Sozialwissenschaftler mit Fokus auf Rassismusforschung.
Also zum einen sieht man, dass rassistische Einstellungen in der Gesellschaft immer noch weit verbreitet sind. So gut 20%, zwischen 20% und 25% stimmen bestimmten rassistischen Aussagen zu. Zum Beispiel verneint man, dass es Diskriminierung gäbe, oder ganz, ganz viele Befragte stimmen der Aussage zu, dass Minderheiten, religiöse Minderheiten oder ethnische Minderheiten bevorteilt worden wären, dass der Staat und die Medien zu viel Aufmerksamkeit diesen Gruppen schenken würden. Also man verneint im Grunde genommen die gesellschaftliche Ungleichheit, die es gibt, und die Hierarchien, die es in dieser Gesellschaft gibt. Wir haben auch den Befragten Aussagen vorgelegt, sowas wie die ethnischen Minderheiten würden zu hohe politische Forderungen stellen. Daran sieht man auch, dass diesen gesellschaftlichen Gruppen nicht zugesprochen wird, tatsächlich hier auch politisch teilzuhaben, politisch aktiv zu sein und so weiter. Also zusammenfassend, rassistische Einstellungen sind immer noch weit verbreitet. Und dann haben wir natürlich auch auf die Betroffenenperspektive geguckt. Wir haben darauf geschaut, was machen die Menschen eigentlich für Erfahrungen in ihrem Alltag. Und da sehen wir, dass eben Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen in den rassistisch markierten Gruppen, die wir untersucht haben, also bei Musliminnen, bei schwarzen Menschen oder bei asiatisch gelesenen Menschen, überproportional hoch sind im Vergleich eben zu den Deutschen ohne Migrationshintergrund. Also wir finden Diskriminierungserfahrungen ganz unterschiedlichen Orten, in Behörden, bei der Polizei, im öffentlichen Raum und so weiter. Und diese Daten zeigen eben das Ausmaß von Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, das sind echt alarmierende Zahlen.
In den unterschiedlichen Podcasts haben verschiedene Menschen betont, warum Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das uns alle etwas angeht. Hört mal rein, Roy Gündel, der beim Landessportbund Niedersachsen als Leitung des Teams Teilhabe und Vielfalt arbeitet, sagt:
Wir wissen, dass Rassismus ein Problem in der gesamten Gesellschaft ist. Also müssen wir versuchen, alle Facetten abzudecken und uns sowohl um das Thema Barrierefreiheit als auch um das Thema Antirassismus, als auch um das Thema beispielsweise Kampf gegen Sexismus oder Homophobie zu wenden. Also wir müssen die Dinge zusammendenken.
Cihan Sinanoglu, den ihr schon am Anfang gehört habt, sagt etwas Ähnliches.
Ich glaube, sich nochmal klar zu machen, was hier gerade eigentlich auf dem Spiel steht. Hier steht die Demokratie, das Grundgesetz, das, was dieses Land ausmacht und stark macht, auf dem Spiel. Und deswegen ist Rassismus kein Problem von irgendwelchen Minderheiten und religiösen Gruppen und so weiter, sondern es betrifft uns alle. Und wenn wir diesen Kampf verlieren, verliert eben die ganze Gesellschaft. Also wir sind aufeinander angewiesen, wenn wir noch in einer Demokratie leben wollen, in einem Rechtsstaat leben wollen. All diese Institutionen stehen gerade unter Druck und sind oder haben die Gefahr, angegriffen und abgewickelt zu werden. Und dagegen müssen wir jetzt angehen. Das heißt, es geht um Armut, es geht um genug Wohnraum für alle, gutes Wohnen, gerechtes Wohnen, gerechte Mietpreise und so weiter, ein vernünftiges, funktionierendes Gesundheitssystem, ein Schulsystem, was allen Kindern in dieser Gesellschaft ermöglicht, eine vernünftige Schulbildung zu genießen, vernünftige Ausstattung in Schulen und so weiter. Das sind die Themen, über die wir sprechen müssen. Und das ist eigentlich die beste antirassistische Politik, die man machen kann. Deswegen ist mein Verständnis eines Antirassismus immer universell. Es kann niemals darum gehen, nur bestimmte Gruppen zu bevorteilen, die vorher benachteiligt waren. Das ist nicht das, was ich unter Antirassismus verstehe, sondern ich verstehe darunter, dass zum Beispiel weiße ArbeiterInnenkinder, die auch benachteiligt werden im Bildungssystem, ein Bildungssystem bekommen, was auch für sie auf sie zugeschnitten ist. Also ich glaube, daran wird deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, okay, wir brauchen diese eine Maßnahme, dann haben wir das Problem des Rassismus gelöst, sondern man muss tatsächlich das ganzheitlich betrachten und an ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen jetzt ansetzen. So.
Cihan Sinanoglu erklärt, was er aus seiner Forschung weiß und was Mut macht. Dass trotz rechtsgerichteter und rassistischer Tendenzen in der Gesellschaft viele Menschen in Deutschland gegen Rassismus auf die Straße gehen.
Wir haben ja nach den Korrektivrecherchen auch eine immense Mobilisierung auf der Straße gesehen. Ich glaube, so viele Straßen waren in Bezug auf Rassismus und Antirassismus noch nie so viele Menschen auf der Straße. Also mich berührt das. Und das macht was mit mir. Und ich glaube, sich immer wieder zu sagen, es gibt auch einen Konsens in dieser Gesellschaft und wir sind mehr. Nur im Moment wirkt es quasi so, als ob alles nur noch von Rechten dominiert wird, die rechten Diskurse und Debatten nur noch dominieren. Und davon muss man sich so ein bisschen frei machen. Ich glaube an die demokratischen Kräfte dieser Gesellschaft und es gibt auch eine antirassistische Tradition in dieser Gesellschaft, die auch über Gruppen- und Parteiengrenzen hinweggeht. Und diese jetzt wirklich zu mobilisieren und dem entgegenzusetzen, was da von Recht auf uns zukommt, das ist jetzt entscheidend und dafür braucht es jede einzelne Person.
Was Cihan Sinanoglu sagt, kann ermutigend sein. Und trotzdem bleibt vielleicht manchmal das Gefühl, allein zu sein. Und das ist völlig logisch und verständlich. Warum, erklärt er auch.
Und manchmal braucht es gar keine Worte. In dem Augenblick, wenn ich Leute in eine Situation ziehe, wo ich Rassismus beobachte, mobilisiere ich ja. Ich bin, agiere kollektiv. Und ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen verloren geht in so einer krass individualisierten Gesellschaft, die ja darauf aus ist, uns immer voneinander zu trennen. Und ich glaube, diese Menschlichkeit wiederzugewinnen, wieder zusammenzuführen, sich zu organisieren, gemeinsam Interessen zu entwickeln und in diesen Situationen gemeinsam dagegen vorzugehen. Ich glaube, das ist der Weg raus.
Mohammed Amjahid ist Autor und Journalist im Themenfeld Rassismus und beschreibt, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden kann.
Emanzipatorische Diskurse, also das ehemals nicht so betrachtete oder hörbare Gruppen in der Gesellschaft plötzlich sprechfähig werden, sodass man sie auch hören und sehen kann. Bedeutet nicht, dass zum Beispiel jetzt ehemalige sogenannte GastarbeiterInnen vorher nicht über ihre Rechte gesprochen haben. Sie fanden halt nicht im Mainstream statt. Das ist dann auch so für Frauen zum Beispiel, für queere Menschen, für Menschen mit Behinderungen. Und das ist für mich Zusammenhalt tatsächlich, weil Es gibt ja auch diese Diskussion, die da sagt, oh Gott, jetzt wollen die alle irgendwas haben, diese ganzen Minderheiten, und das nervt uns und die machen Identitätspolitik. Darüber können wir vielleicht später auch kurz reden. Mhm. Ich glaube ja, dass diese emanzipatorischen Diskurse den Zusammenhalt stärken, dass die im Sinne aller Menschen und aller Gruppen in der Gesellschaft sind, weil wenn es einer Minderheit gut geht, geht es tatsächlich der ganzen Gesellschaft auch ganz gut. Mhm. Allein die Tatsache, dass ich dann weniger zu meckern habe, müsste ja quasi Motivation genug sein, um diese Diskurse willkommen zu heißen. Aber wir sind in Deutschland zumindest oder im deutschsprachigen Kontext noch weit weg von dieser Akzeptanz, dass sich Minderheiten emanzipieren und für ihre eigenen Belange dann auch einstehen.
Mohammed Amjahid macht damit klar, Antirassismusarbeit sollte nichts sein, was nur von Betroffenen geleistet wird. Vielmehr ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und geht alle an. Denn Gleichberechtigung ist grundlegendes Gut einer Demokratie. Und in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben bedeutet, niemanden zurückzulassen.
Inawa Buba ist Politologin und Gründungsmitglied von Generation Postmigration e.V. Sie zeigt auf, was Community Building beim Empowerment für eine Rolle spielt und wie sehr sie davon profitiert hat.
Eben weil es auf der Ebene, wo man als einzelne Person versucht, was zu verändern, viele Hürden gibt, braucht es eben halt auch kollektives Community Building. Und das war dann für mich auch der Ansatzpunkt, wo ich dann nach dem Abitur, da war ich dann 19, mich dazu entschieden habe, mich zivil zu engagieren. Genau, und dann bin ich eben auf das Vorhaben gestoßen, Generation Postmigration eben zu gründen, beziehungsweise bin auf Personen gestoßen, die das so als Vision hatten. Man hat sich connected und daraus ist, wie man sieht, was ganz Großes entstanden. Deswegen, man muss sich immer connecten und es ist wirklich eine Segnung, wenn man auf Menschen trifft, die gleiche Vision verfolgen. Weil es einerseits empowert, Möglichkeiten bereitstellt und einfach schön ist, die gleiche Vision zu teilen und auch eine Ressource von Kraft ist.
Du hast Interesse, dich einer Community anzuschließen? In den Shownotes findest du einige Beispiele von Verbänden und Vereinen.
Aber auch in Gemeinschaften gibt es, wie bei allen zwischenmenschlichen Interaktionen, Uneinigkeiten. Es kommt zu Frust und Enttäuschung. Mohammed Amjahid erklärt, woher das kommt und ruft zu gegenseitigem Respekt und Verständnis in marginalisierten Communities auf.
Das merke ich auch sehr, sehr oft. Habe ich in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich halt in BIPOC-Communities unterwegs war, also jene, die von Rassismus betroffen sind, dass es nicht immer einfach ist, sich da auszutauschen, weil da auch immer große Skepsis herrscht und der Druck so hoch ist, zu funktionieren. So, und bis da ein safer Space entstanden ist und Vertrauen entstanden ist, dass Leute ihre Geschichten teilen, ohne dass sie Angst haben müssen dafür, also belangt zu werden, das ist auch traurig halt mit anzugucken. Es gibt eine gewisse Anspannung, es gibt auch eine große Enttäuschung.
Frust wahrscheinlich.
Frust tatsächlich, aber auch so eine Gegenreaktion, die jetzt nicht angenehm ist. Also ich beschreibe im Buch auch einige von Rassismus betroffene Menschen, die mir vorwerfen, ich würde in dem und dem Verlag publizieren oder in der Zeitung publizieren, die hatten doch schon mal was Rassistisches gedruckt, und ich so, ja, surprise, guten Morgen, natürlich habe ich aber gleichzeitig, was soll ich halt machen? Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten und da auch die roten Linien einzuziehen und zu sagen, bis hierhin gehe ich und dann halt nicht weiter. Und dass da nochmal mehr Respekt gegenseitig quasi und quasi der Austausch auf Empowerment fokussiert ist. Also dass ich versuche quasi mit meinen Möglichkeiten solidarisch andere zu unterstützen und zu sagen, wenn es einfach nur ein Lächeln ist und zu sagen, ich verstehe jetzt, ich kann mich nicht hundertprozentig als privilegierter Cis-Mann zum Beispiel in deine Situation einfügen, aber ich kann versuchen zumindest zu formulieren, was brauchst du, was kann ich irgendwie, was kann ich tun? So, und dass da nochmal in marginalisierten Communities mehr auf Empowerment gegangen wird, das würde ich mir wünschen.
Was kann noch empowern und Mut machen? Inawa Buba zeigt in ihrer Arbeit eine beeindruckende Energie. Sie hat erklärt, woher sie die nimmt. Hört mal rein.
Was mir Lust, Kraft und Interesse gibt, mich zu engagieren, ist, würde ich sagen, die Legacy, also das, was schon viele Menschen vor mir gemacht haben, praktisch das Erbe und die Kontinuität von anderen schwarzen Frauen, die aktiv waren, die aktiv sind im Aktivismus, in der Politik, von anderen schwarzen Menschen. Es ist die Community und auch ganz einfach die Notwendigkeit, Perspektiven mit in Prozesse reinzubringen. Und ja, eben das Potenzial, was darin steckt, wenn man sich eben dazu bekennt, seine Stimme zu nutzen für gesellschaftlichen Wandel. Weil ich halt der Meinung bin, dass unsere Gesellschaft viel mehr sein kann, als sie bisher ist. Das ist so meine Grundmotivation. Die Hoffnung und ein positives Bild von unserer Gesellschaft, was ich versuche, mir immer beizuhalten.
Sie hat noch einen wertvollen Tipp, um Kraft zu schöpfen. Den möchten wir auch mit euch teilen.
Ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen, die vielleicht in ihrem Alltag vermittelt bekommen, dass ihre Meinung stört, dass ihre Meinung aneckt und dass ihre Meinung grundsätzlich falsch ist, vor allem wenn es halt BIPOC-Personen sind, dass sie sich einfach empowered fühlen. Das ist auch der Grund, weswegen ich solche Interviews hier gebe. Denn ich war einmal auch eine junge Schülerin, die sich gewünscht hätte, Zugang zu bekommen oder auch einfach Vorbilder zu haben. Ich selber inspiriere mich tagtäglich von Vorbildern und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, sein eigenes Potenzial anzuerkennen und dafür halt einfach Community zu finden. Und bin sehr froh, dass hier heute die Plattform gegeben worden ist, damit ich meine Geschichte teilen kann, meine Perspektiven und ja, auch ein bisschen Werbung machen konnte, um hoffentlich noch die eine oder andere Person zu erreichen.
Um Menschen zusammenzubringen, reicht meist eine Gemeinsamkeit aus. Ein Beispiel hierfür ist Sport. Mit Roy Gündel sprachen wir über die Potenziale von Vereinen.
Dem Sport wird zu Recht das Potenzial zugeschrieben, Gemeinsinn zu stiften. Also im Sport kommen ja Menschen zusammen, weil sie ein gemeinsames Interesse haben. Sie haben eine Freude an einer bestimmten Sportart oder eine Freude an Bewegung und vor allen Dingen auch eine Freude an den sozialen Kontakten, die es im Sportverein anders gibt als zum Beispiel in kommerziellen, bei kommerziellen Anbietern. Und das passiert aber nicht von alleine, sondern dafür müssen Sportvereine aktiv werden. Denn gleichzeitig kann es genauso gut argumentieren, ein Sportverein entwickelt ja seine Identität auch aus Abgrenzung nach außen. Also jeder, der einen Lokalrivalenverein irgendwie vor Ort hat, weiß, was ich meine. Also dass die eigene Identität stifte ich, indem ich mich auch nach außen ein Stück weit abgrenze. Und da die Balance zu finden zwischen Schließung und Öffnung ist halt ganz wichtig. Und wir sprechen immer sehr viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt und über Zusammenhalt im Sport. Und ich habe es vorhin auch erwähnt, das gelingt natürlich nur, wenn wir es auch schaffen, Menschen in ihre Unterschiedlichkeit in die Sportvereine zu bringen. Sonst ist das Versprechen leer. Und das ist umso wichtiger, je stärker die Demokratie und die Werte, die dahinter stehen, unter Druck geraten. Und ich bin fest in Überzeugung, wir haben ein unglaubliches Potenzial und es wird uns zu Recht zugeschrieben, aber wir müssen das dann auch auf die Straße bringen, wir müssen uns auch damit beschäftigen und deswegen glaube ich, dass dieses Schlagwort, was vorhin aufkam, Zusatzaufgabe, dass es das nicht trifft, sondern es muss Teil unserer Identität sein. Also Vielfalt muss Teil unserer DNA werden. Dann, glaube ich, werden wir vorankommen. Also dafür kämpfen wir. Und das ist genau in der aktuellen politischen Situation und Entwicklung umso wichtiger.
Dass es bis dahin leider noch ein langer Weg ist, brauchen wir hier niemandem zu sagen. Was auf diesem Weg helfen kann, erklärt David Zabel. Er ist Kulturvermittler und im Bereich der popkulturellen Bildung aktiv.
Und was auch eine ganz schöne Übung ist, ist selber manifestieren, damit spielen, sich wirklich mal morgens nach dem Zähneputzen hinzusetzen und zu sagen, diese Woche wird geil, weil. Und einfach mal mit Manifestationen so ein bisschen zu spielen und mit der Zukunft kann man auch so ein bisschen spielerisch umgehen. Und mit der Vorstellung von der Zukunft auch. Und man wird sich wundern, wie sehr dich das beschwingen kann, wie sehr dich das empowern kann, wirklich frohen Mutes in die Zukunft zu gehen.
Bisher haben wir über Empowerment durch Vorbilder, Manifestieren und Community gesprochen. Dass Wut und der Ausdruck dieser auch empowern kann und dabei sogar heilsam sein kann, zeigt Mohammed Amjahid am folgenden Beispiel.
Wenn die halt was Menschenfeindliches sagen, dann kann ich nicht einfach nett sagen, okay, danke für Ihre Meinung, schön, dass es sie gibt, sondern ich kann sagen, das ist Bullshit, was du erzählst und es ist Teil der Meinungsfreiheit, das auch so zu formulieren. Ich muss da jetzt nicht direkt vulgär werden immer, aber ich glaube, einmal ganz klar zu kommunizieren und zu sagen, dass es nicht im Sinne eines Zusammenlebens zum Beispiel ist, absolut heilsam. Und diese Wut, die sehr, sehr viele Betroffene von verschiedensten Form von Menschenfeindlichkeit haben, ist gut. Mhm. Die kann auch sehr produktiv sein und die kann auch dafür sorgen, dass eine Autorin zum Beispiel einen wunderbaren Roman schreibt, einen wunderbaren wütenden Roman zum Beispiel. Oder eine Tänzerin, die dann auf der Bühne quasi all ihre Wut und ihre und die Erlebnisse verarbeitet und dann ein super tolles Tanzstück aufführt. So, und weil ich habe auch noch gelernt, ich bin als Praktikant in verschiedenste Redaktionen gekommen und da haben mir Redakteure gesagt, du musst deine Wut immer erstmal runterschlucken und dann anfangen zu schreiben. Und ich so, hey, das ist so Energie, die kann man auch umsetzen quasi, was Gutes und Wütendes. Und so kann man auch guten Diskurs machen. Und dann ist es aber eine große, und das ist so die Schleife zu unserer Anfangsdiskussion, eine große Herausforderung für die anderen zuzuhören. Das muss man erstmal auch aushalten, ein wütendes Tanzstück erstmal sich anzugucken.
Manchmal ist aber keine Kraft mehr da, die eigene Stimme zu erheben und sich zu wehren gegen die ständige Ungerechtigkeit. Was kann dann helfen?
Fort-, Weiterbildung, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass das stattfindet, auch in Behörden, Verwaltungen und anderen Organisationen, aber auch in Schulen, Lehrerinnen, aber auch Ärztinnen und so weiter und so fort. Also in allen Bereichen braucht es eigentlich diese Fort- und Weiterbildung. Ich würde auch dazu plädieren, das verpflichtend zu machen, weil eben die demografischen Entwicklungen das erforderlich machen, so eine Kompetenz sich auch anzueignen. Dann braucht es sicherlich auch so unabhängige Beschwerdestellen. Da müssen die Strukturen weiter ausgebaut werden. Die sind noch nicht flächendeckend da.
Cihan Sinanoglu ordnet hier ein, dass Fortbildung und unabhängige Beschwerdestellen ein wichtiger Teil der Bekämpfung von Diskriminierung sind. Der Anfang dieses Schritts ist bereits gemacht. In den Shownotes haben wir einige der unabhängigen Beschwerdestellen aufgelistet, an die man sich wenden kann. Außerdem verlinken wir weitere Beteiligungsformate unterschiedlicher Art, die uns bekannt sind. Wir möchten diesen Podcast mit Aussagen von Inaba Buba, Aishnur Demir und Cihan Sinanoglu abschließen. Danke, dass ihr euch die Zeit fürs Zuhören genommen habt. Wir hoffen, ihr geht mit einem gestärkten Gefühl aus dieser Folge.
Sich auch nicht mehr auf Antirassismus, Rassismuskritik reduzieren zu lassen. Natürlich ist es ein wichtiger Aspekt. Das hat total den großen Anspruch und auch voll die große Legitimität. Es ist notwendig, eine solche Arbeit zu betreiben. Gleichzeitig dürfen wir uns meiner Meinung nach auch als Community nicht darauf beschränken. Und ich denke, das tun wir auch nicht. Das heißt, auch als Generation Postmigration, es geht darum, ein Netzwerk zu bilden. Nicht ausschließlich als Reaktion auf Rassismus, sondern ganz einfach als Akt des Empowerment. Also natürlich sind wir alle von einer rassistischen Gesellschaft geprägt, aber es geht darum, Expertisen zu nutzen, unser Potenzial zu nutzen, das eben mit einzubringen und ja, ganz einfach uns das anzueignen, was uns zusteht, rechtlich, aber natürlich auch perspektivisch, wenn man eben betrachtet, welche Zugänge für andere Bevölkerungsgruppen leichter erreichbar sind. Darum geht es. Potenziale fördern, Talente fördern, Zugänge zu schaffen, um einfach Perspektiven zu eröffnen.
Es ging jetzt viel darum, wie man sich aktiv empowern und engagieren kann. Es gibt auch noch einen anderen wichtigen Ansatz, den uns Aishnur Demir anhand muslimischer Jugendarbeit aufzeigt.
Ich sage immer gerne, dass muslimische Jugendarbeit nicht immer unbedingt bedeutet, religiöse Angebote zu schaffen, sondern es kann auch einfach sein, zusammen wandern zu gehen, zusammen zu kochen oder einfach auch Safe Spaces, in denen man sich über die unterschiedlichsten Themen einfach unterhalten kann. Und es sollen einfach Lücken gefüllt werden, die man woanders nicht bekommt. Ich denke, gerade für junge Menschen ist es wichtig, in ihrer Identität gesehen zu werden. Und in dem Fall ist es die muslimische Identität. Einfach Dinge zu tun, ohne dass hinterfragt wird, wer man eigentlich ist oder was man da eigentlich tut. Dass es in Ordnung ist, dass man auch mal beten geht. Dass es auch in Ordnung ist, zu fasten und gleichzeitig aber auch einfach zusammen wandern gehen möchte.
Wir möchten hiermit noch einmal bekräftigen, was Aishnur Demir sagt. Trotz aller Herausforderungen, die sich durch andersmachende Fremdwahrnehmung und strukturelle Ausschlüsse stellen, steht einem jeden Menschen das Recht zur Entfaltung seiner eigenen Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse zu. Oftmals treten diese durch Stereotypisierung in den Hintergrund. Kurz gesagt, du hast das Recht, du selbst zu sein, unabhängig von rassistischen Zuschreibungen. In muslimischer Jugendarbeit beispielsweise geht es nicht zwangsläufig um religiöse Themen, sondern um Aktivitäten, die einem Freude bereiten, wie zum Beispiel Kochen, Wandern oder Sport in einem Safer Space.
Die in unserer Studie jetzt, die wir rausgebracht haben vor 3-4 Wochen, da ging es um antirassistisches Potenzial und Engagement. Und wir haben zwei Zeitpunkte erhoben, 2022 und 2024. Und wir sehen, dass von 2022 bis 2024 die Protestbereitschaft und das Potenzial in der Gesellschaft, an einer Demonstration teilzunehmen, vervierfacht hat. Vervierfacht. Also es sind rund 17% dieser Gesellschaft waren auf einer Demo oder können sich das vorstellen. Das ist eine immens hohe Zahl. Und daran immer wieder zu erinnern, dass es das gibt in solchen Zeiten, ist enorm wichtig, weil wir uns daran erinnern müssen, dass das, wie es jetzt ist, die Gesellschaft, so wie wir sie jetzt vorfinden, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sie wurde gemacht. Und all das Gute, was da drin ist, aber auch all das Schlechte. Und wenn das Schlechte gemacht ist, dann können wir das Schlechte auch wieder wegmachen. Und sich daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die unsere eigene Geschichte verändern können, das ist wichtig. Und das würde ich mir wünschen, dass das die Leute mitnehmen, die diesen Podcast hören.